Moin und herzlich willkommen zum IT ist alles Podcast, der Interview-Podcast von PCO, in dem sich alles um IT, Cybersecurity und spannende Menschen aus dieser Welt dreht. Eure Gastgeber sind Marcel Benzmann und Julius Hölche. Viel Spaß!
Hallo da draußen an den Empfangsgeräten, hier spricht euer Julius. Wir haben wieder eine neue Podcast-Folge für euch. Nummer?
Jetzt. 127.
Ach. Marcel, ich wollte jetzt dir mal das quasi wegnehmen. Also nicht.
Ach, du wolltest sagen?
Ich wollte jetzt nicht die 127 sagen, sondern ich wollte sagen, nach 126 Folgen werden wir heute mal etwas journalistischen Anspruch hier reinkriegen.
Ach so, okay. Ja, dann Folge 127 im Sinne des Journalismus.
Sehr gut. Damit ist Marcel auch schon voll drin. Und ja, damit würde ich sagen, digital zum journalistischen Anspruch. Falk, willkommen in unserer Runde.
Hallo, freut mich.
Hau mal raus, wer du bist, was du so machst und was dich auszeichnet. Und so besonders
diese Frage. Ja, was mich auszeichnet. Kleiner steigen wir mal nicht ein. Na, okay. Kurzfassung, Falk Steiner, Journalist, beschäftigt sich seit vielen, vielen Jahrzehnten inzwischen mit allem, was Digitalisierung und Politik beschäftigt. Ich glaube, so kann man es eigentlich sagen. Das hat natürlich immer eine ganz, ganz starke Komponente mit, was macht der Staat, was will der Staat, was wollen andere Staaten, wie lässt sich das alles umbiegen auf, ja, vielleicht auch Gesetze, auf Regulatorik, einfach auf all diese Sachen, die eine Rolle spielen dafür, dass man irgendwie sagt, naja, also IT soll irgendwie schon den Menschen nutzen, ein paar Regeln befolgen und vielleicht dann an der einen oder anderen Stelle auch nicht nur Käse bauen. So die Grundidee, ob das jetzt immer so ganz glorreich funktioniert, ist was wir vielleicht noch ein bisschen vertiefen können.
Mal ja, mal nein. Jetzt hast du besonders gut, das wahrscheinlich auch als einfach eine Stärke eines Journalists, der dauerhaft sieht, wie die auf der anderen Seite die Fragen umschiffen. Hast du jetzt meine Frage um Schiff, was dich auszeichnet? Und da bohre ich direkt nochmal rein.
Investigativ.
Investigativ. Ist nach 126 Folgen keiner drumherum gekommen, diese Frage zu beantworten.
Also ganz ehrlich, für Auszeichnungen sind andere zuständig, nicht ich.
Okay, wir lassen es mal einmal gelten, aber vielleicht also, fassen wir es
ich sag's auch mal so, zusammen. Also Journalisten und Auszeichnungen, ich bin da auch immer echt sehr zurückhaltend, weil meistens ist es so, wenn Journalisten Auszeichnungen erhalten, dann schmückt es eigentlich viel weniger den Journalisten als denjenigen, der diesen Preis verleiht. Das ist so ein bisschen dieses, ich tue mich da wahnsinnig schwer.
Fühle ich. Wir können uns ja darauf einigen, vielleicht finden wir was dich auszeichnet in dieser Folge und dann bringen wir das einfach mit rein als quasi unsere IT ist alles Podcast-Auszeichnung.
Sehr schön.
Dann vielleicht eine Frage noch zum Start direkt. Warum bist du gerne Journalist geworden? Was hat dich dahin getrieben, Journalist zu werden?
Eigentlich meine Neugierde. Das ist so ein bisschen auch das, warum ich es auch bis heute noch tue. Es gibt besser bezahlte Jobs, keine Frage. Also als Berater zum Beispiel verdienst du wesentlich besseres Geld, um es mal ganz offen auch zu formulieren. Es macht aber einfach Spaß. Also es ist wirklich ein Beruf, der, ich sag mal, bezahlt neugierig sein erlaubt. Ich kann Fragen stellen noch und nöcher. Ich kann einfach hingehen und sagen, ich will das jetzt wissen und das meine ich ernst. Und Leute sind, zumindest die öffentlichen Stellen, sind dann auch verpflichtet, mir zu antworten. Vielleicht nicht immer perfekt mit allen Details und so, aber grundsätzlich sind sie es erstmal. Und das ist eigentlich eine unglaublich interessante Rolle auch. Gleichzeitig auch deshalb, weil man nicht nur selber neugierig sein darf, sondern man darf neugierig für andere sein. Also man darf wirklich hingehen und sagen, okay, was genau habt ihr denn da eigentlich gerade vor und warum versucht ihr das so und so? So von der Art her. Und das ist schon echt interessant, weil man lernt selber eigentlich jeden Tag was Neues dazu. Ja, also ein einfaches Beispiel. Es ist jetzt Montag, der 11.05., 15.41 Uhr. Ich habe heute Mittag zum Beispiel in der Regierungspressekonferenz gesessen und dort, wer es nachgucken will, kann es bei Thilo Jung nachgucken. Der macht das mal als Videopodcast an. Hab verschiedenste Fragen gestellt zu Themen, die irgendwie mehr oder weniger von bundespolitischer Relevanz sind. Also zum Beispiel die Frage, ob jetzt Tomahawks, also Marschflugkörper für die Bundeswehr aus dem einen oder dem anderen Programm, mit dem man in den USA Waffen kaufen kann, bestellt wurden. So, interessiert mich, finde ich relevant. Macht hinterher politischen Unterschied. Dann habe ich gefragt zu einem komplett anderen Thema, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube PCK Schwedt, also eine Raffinerie, und die Frage, wie es denn dort um die Pläne zum Ausbau der Pipeline von Rostock nach Schwedt geht. Also wie es darum steht, ob das mal kommt, weil da seit Jahren drüber gesprochen wird. Das sind solche Sachen, wo ich einfach sagen kann, okay, komplette Bandbreite. Und das Gleiche gilt natürlich genauso für alle IT-Fragen. Ich habe auch gefragt, beispielsweise, weil es ein bisschen Berichterstattung in die Richtung gibt, das Bundesdigitalministerium, das bekommt seine Stellen nicht besetzt.
Mist.
So, habe ich Habe ich heute nachgefragt. So, woran liegt's denn? So, und dann wurde es erklärt mit einer Erklärung, bei der man dann hinterher sagen kann, ja, überzeugt mich, oder kann man sagen, überzeugt mich nicht, aber es wurde erklärt. So, wäre ich nicht da gewesen, hätte diese Frage wahrscheinlich heute keiner gestellt.
Hat dich überzeugt oder nicht?
Ich finde es zumindest nicht komplett, wie will ich sagen, nicht frei erfunden. Das kann ich, glaube ich, schon klar sagen, weil ich sag mal so, sie haben so eine ganz klassische Problematik. Wenn du Leute einstellen möchtest, brauchst du Leute, die Leute einstellen können.
Mhm. Ah.
Und wenn du ein neues Ministerium baust, ist das möglicherweise schon mal die erste Hürde, die du nehmen musst, solange du das nämlich nicht hast. Und da sind sie jetzt erst angekommen, dass sie die Leute wirklich haben. Also danach wird es auch einfacher, die Leute einzustellen.
Dann geht es halt nur noch um so Dinge wie zum Beispiel Gehalt. Aber ich glaube, dafür finden wir auch eine Lösung. Da könnte man dann in drei Monaten nochmal fragen.
Aber wie ihr seht, ne? Also sozusagen, das macht mir einfach Spaß. Deswegen mache ich diesen Beruf so wahnsinnig gerne. Der kann auch komplett anders sein. Ich schreibe gerade noch an einem Stück, da geht es um digitale Souveränität, Cloud-Souveränitätskriterien und Ähnliches für die CT. Also wirklich so ein klassisches Ding, wo es einfach um Fragen geht, wie können wir digitale Souveränität denn auch tatsächlich politisch abbilden, regulatorisch abbilden. Das sind alles so Punkte, wo ich sage, ey, das ist spannend. Also ich finde es spannend. Muss ja nicht jeder andere spannend finden, andere finden anderes spannender. Aber ich finde das spannend, deswegen mache ich diesen Beruf eigentlich auch echt gerne.
Ja, und das freut mich und es ist irgendwie auch traurig, dass wir jetzt erst 126 Folgen aufnehmen mussten, ehe wir in den Genuss gekommen sind, auch mal den Qualitätsjournalismus zu befragen. Aber umso besser spät als nie. Jetzt hast du in deiner Vergangenheit ja irgendwann mal eine Schule besucht, bist dann da mit einem Abitur rausgegangen und hast dich der Frage gestellt, gehe ich jetzt ins Studium? Ja, und wenn ja, was mache ich? Informatik oder Politik hast du mal so ein bisschen dargelegt. Wie kamst du so zu deiner Entscheidung, die du getroffen hast? Und kleiner Spoiler, ich meine, man hört es ja heute auch schon raus, wie konntest du dann doch beide Welten miteinander verbinden?
Ja, also tatsächlich war das so eine Entscheidung, die ich damals so ganz seltsam getroffen habe, weil ich habe eigentlich gedacht, okay, also was interessiert dich jetzt mehr? Weil was ist wirklich das, wo du sagst, da ist auch das Studium für dich interessanter? Hm. So, und das war für mich dann tatsächlich Politik. Ich hätte auch sowas Komisches machen können wie Politik als Hauptfach, Informatik als Nebenfach, aber das hätte, glaube ich, keiner mehr verstanden. Ich habe dann einfach Politik gemacht und Informatik als Hobby beibehalten oder die informatischen Angelegenheiten, nennen wir es mal so. Und das war dann auch ganz in Ordnung, wenn man dann irgendwie, ich sag mal, vormittags in der Uni eingeschlafen ist und irgendwie abends dann noch mit irgendwelchen CCC-Lern in der Ecke hing. Das ist schon ganz in Ordnung. Kann man schon mal machen. So, und dann habe ich es halt auch geschafft, diese Sachen miteinander in Einklang zu bringen. Ich habe dann im Studium halt irgendwie relativ viel die Sachen kombiniert, habe dann irgendwie eine Diplomarbeit darüber geschrieben, irgendwie, also wie digitaler Wahlkampf zum Beispiel funktionieren kann. Hm. So, und habe dann so eine steile These gewagt, ist auch erst 20 Jahre, ich werde alt, es ist 20 Jahre her, da habe ich dann irgendwie sowas geschrieben, wie es könnte gut sein, dass die Social Networks für den Wahlkampf der Zukunft eine größere Rolle spielen werden. Eine nicht so schrecklich gewagte These aus heutiger Perspektive, aus damaliger These, musste ich da ein bisschen mit dem zuständigen betreuenden Professor drüber verhandeln. An anderer Stelle war es so, da habe ich mich dann halt mit Terrorismusstrukturen im Nahen Osten oder im Mittleren Osten beschäftigt. Und das ist natürlich interessant, wenn du dann sagst, hey, wie funktioniert so eine klassische Computernetzwerktopologie? Wie funktioniert denn, was weiß ich was, ein Stern, ein Ring, irgendwelche fröhlichen Bäumchen, wie funktioniert das und inwieweit lässt sich das Wissen daraus denn anwenden auf Personenverbindungen und Ähnliches? Also wenn wir heute über Palantir sprechen, ich habe es nicht erfunden, nein, aber es gab schon immer Leute, die sich überlegt haben, okay, wie ist das denn eigentlich mit der Verbindung zwischen verschiedenen Objekten, mit welchen Daten kann ich das eigentlich nachvollziehen? Und ja, also der Typ, der damals mein Dozent war, Lehrbeauftragter an der FU Berlin damals, war damals noch im Kanzleramt tätig als Referent für internationalen Terrorismus. Guido Steinberg heißt er, heute ist er Professor für eben genau diese Fragen an der Stiftung Wissenschaft und Politik tätig und immer noch ein häufig gesehener Talkshow-Gast. Und das war zum Beispiel so jemand, der hat mir das ermöglicht, diese beiden Welten zusammenzudenken. Mhm. Und das sage ich einfach, war schon ganz cool. Und ich finde, da kann man schon sagen, das hat funktioniert, weil bis heute ist es eigentlich so, dass ich davon zehre. Und ich sag mal, wenn man ein bisschen der Nerd im Raum ist, ist es in der Politik auch nie verkehrt.
Gab es für dich einen Moment, wo du gedacht hast, ich könnte mein Wissen auch in der Politik selber anwenden, so mal die Welten zusammenzubringen und dort einzutauchen, wo man ja vielleicht auch über die Jahre ein bisschen Fachwissen vermisst hat lassen zu diesem Thema?
Klar gab es diese Momente, es wäre gelogen, wenn ich das anders sagen würde.
Ja.
So, aber ich sag mal so, das Problem ist tatsächlich, man muss diese Rolle wollen.
Mhm.
Und eine der Sachen, die man nicht unterschätzen darf, ist, dass das so eine Art Endstation ist. Wenn du ernsthaft Politik machst, und zwar wirklich ernsthaft Politik machst, dann machst du auch nichts anderes mehr danach.
Mhm.
Sondern du wirst für den Rest deines Lebens wahrscheinlich Politik machen.
Ja, stimmt.
Und das musst du wirklich wollen. So, und das ist sowas, wo ich immer gesagt habe, auch jetzt eigentlich auf keinen Fall. Nee, jetzt passt das nicht. Nö, jetzt nicht. Nö, nö, und das habe ich mir so oft gesagt, also inzwischen ist eigentlich zu spät.
Ja, und wenn man sich das häufig genug als Antwort selber gibt, dann hat das ja auch irgendwo einen Grund. Von daher ist es dann genau der richtige Weg und deine Neugierde ist auf der anderen Seite besser aufgehoben für deinen Journalisten.
Ich glaube, es wäre alles fürchterlich genervt, wenn ich irgendwo in so einem Ausschuss sitzen würde und die ganze Zeit total blöde Frage stellen würde. Sagen würde, also hier, da bei Spiegel-3-7, also wirklich. Ja, das funktioniert doch technisch überhaupt nicht.
Ja, dann der nervige Falk, ja. Das kriegst direkt
so einen, also dann ist das rollengerechter, wenn ich das so mache, wie ich es jetzt mache, dann ist das in Ordnung, wenn ich das jetzt mache. Und dann ist sogar das ein oder andere Mal der ein oder andere Politiker ganz dankbar, wenn ich damit sowas um die Ecke komme, bevor sie allzu großen Bullshit verzapfen.
Ja, das ist auch ein Teil der Wahrheit. Du hast eben schon Gesetze angesprochen, die auch irgendwo Teil deiner journalistischen Arbeit am Ende des Tages sind. Jetzt setzt du dich in dem Zuge natürlich viel mit Regulatorik mal so als Überbegriff auseinander. Warum macht dir das Spaß? Weil in unserer Branche, jetzt mal vielleicht auch zwischen vielen technischen Ansprechpartnern, würden viele sagen, geh mir weg mit der Regulatorik, ich will hier meine Systeme am Laufen halten oder auch selbst auf Management und strategischer Ebene, ich möchte mich darum kümmern, dass unser Geschäft erfolgreich ist. Warum hast du ein Faible für Regulatorik?
Ja, das hat eigentlich mehrere Gründe. Das eine ist tatsächlich, ich halte es für total unterschätzt. Regulatorik ist was wahnsinnig Relevantes für uns alle. So, ich meine, wir alle drehen den Wasserhahn auf und sagen, ey, passt. So, warum können wir das sagen? Weil Regulatorik da ist. Einfach deshalb, weil es ein System gibt, was funktioniert, weil gesagt wird, okay, das sind die Vorschriften, die wir haben für Trinkwasser, eine Trinkwasserverordnung und so weiter und so fort. Wir können uns darauf verlassen. Das ist wichtig. So, das gilt für IT auch, finde ich, erstmal per se. Und zwar egal was. So, dann gibt es Bereiche, wir gehen in den Laden. So. Wir wissen, wir dürfen gar nicht über den Tisch gezogen werden, weil sobald die allgemeinen Geschäftsbedingungen eine überraschende Klausel beinhalten würden, wäre sie unwirksam. Okay, das wissen wir vielleicht nicht, aber wir verlassen uns trotzdem drauf. Wir tun es einfach intuitiv, weil wir wissen, okay, also der Laden darf uns jetzt hier nicht verscheißern. Er darf jetzt nicht sagen, ups, Entschuldigung, böses Wort. Also der Laden darf uns nicht veräppeln.
Man darf ja alles sagen.
So.
Ja, du kannst zum Laden auch schon Marken nennen, wenn du möchtest.
Oh. Nein, also wenn du in den Laden reingehst und sagst, hier, da steht, was weiß ich was, eine Ladung Schokoriegel für einen Kilopreis von 20 Euro, dann darf es nicht an der Kasse plötzlich 80 Euro kosten. Das ist unzulässig so, ne? Und da darfst du halt nicht übervorteilt werden. Da verlässt du dich drauf. Du verlässt dich auf wahnsinnig viele Dinge blind, weil du weißt, okay, du hast ein Recht darauf, dass man dich da nicht hinter die Fichte führt in irgendeiner Form. Ja, und das ist schon sehr, sehr viel wert. Und das wird auch gerne vergessen. Und das ist bei ganz vielen Debatten sowas, wo ich so sage, naja, wir richten uns alle schon schön damit ein. Und dann, wenn es dann mal keinen rechtlichen Schutz für uns gibt, dann regen wir uns fürchterlich auf. Aber sich da vorher mit zu beschäftigen und zu sagen, okay, wie müsste das denn sein, dass das halbwegs funktioniert? Weil perfekt funktioniert das natürlich alles nicht, ist auch klar. So, das will dann wieder keiner. Und das ist so ein bisschen der Grund, warum ich sage, oh, Regulatorik ist eigentlich schon echt richtig, richtig spannend. So, und gerade solche Themen. Ich meine, Regulatorik ist immer so ein Abbild von dem, was politisch diskutiert wird. Ja, einfaches Beispiel, jetzt ist gerade vergangenen Freitag, ist diese 1.000 Euro Entlastungsprämie der Bundesregierung im Bundesrat um die Ohren gehauen worden. Mit ganz praktischen Gründen. Auf der einen Seite im Sinne von, die Länder wollten dafür nicht bezahlen, so und so weiter. So, aber die Idee dahinter, dass man sagt, naja, wir wollen die Leute irgendwie entlasten, weil die gerade Mehrkosten haben. Das ist ja nicht blöd. Die Frage ist, welches Handwerk folgt dann da drauf? So, und genauso gilt das natürlich zum Beispiel auch für IT-Sicherheit, für diese ganze Frage einer NIS 2 zum Beispiel. Ja, natürlich haben wir alle ein Interesse daran, dass unsere Netzwerke halbwegs sicher und sauber funktionieren. Ob das jetzt immer das Beste ist, dass man es dann vorschreibt oder ob man sagt, oh, das können die Techies alle schon wunderbar. Also die meisten Techies, mit denen ich spreche, sagen, ja, wir machen das ganz, ganz wunderbar und auch ziemlich vorbildlich. Im Rahmen dessen, was uns das Management an Mitteln zur Verfügung stellt.
Ja.
Und da kommen wir schon in den Sinn und Zweck von Regulatorik, dass Regulatorik dann sagt von wegen, ach übrigens, mit der NIS 2 ist das eine Chefsache. Du bist dafür zuständig, dass ausreichend Mittel zur Verfügung gestellt werden und auch die richtigen Mittel zur Verfügung gestellt werden, weil sonst bist du möglicherweise selber dran. Und übrigens, deine D&O-Versicherung, also deine Managerversicherung, die covert das nicht. Das ist eine ganz schlechte Nachricht dann. So, und deswegen, also da ist dann Regulatorik wirklich wirksam, weil wir sehen halt, oder kann wirksam sein zumindest, weil wir sehen ein Problem, nämlich unsichere Netzwerke. Und da sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass der Status möglicherweise in den letzten Jahren nicht perfekt war. Mhm. Etwas Luft nach oben.
Sonst hätte man es nicht gemacht, okay. Ja.
Also ich weiß nicht, widersprecht mir gerne, wenn ihr es anders seht.
Ne, also ich glaube, die Entwicklung der letzten Jahre oder auch Jahrzehnte, ich meine, so ein Gesetz kommt ja auch nicht von heute auf morgen und das zwei kennen wir ja auch schon ein paar Jahre länger, dann hat natürlich schon so ein Abbild dahinter, sieht man ja auch in Statistiken, was Schadenssummen angeht und. Also ich glaube...
Ja, wobei, auch da, Vorsicht, also bei den Schadenssummen, ne, ich springe da regelmäßig, das ist für die Hörer vielleicht auch mal ganz interessant, ich springe da regelmäßig im Achteck, wenn wieder 200 oder 300 Milliarden aufgerufen werden von einschlägigen Verbänden, die zufälligerweise auch IT-Sicherheitsunternehmen als Mitglieder haben, weil dann denke ich immer so, okay, könnt ihr mir die Zahlen nochmal etwas aufschlüsseln und dann ist etwa die Hälfte. Ist dann zum einen PR-Kosten und die und ein Teil davon ist dann nochmal legal, also tatsächlich so Rechtsanwälte und Co. Wo ich immer sage, bei den Zahlen, ja, okay, die Summen sind hoch, aber
Ja, ich meine ja so auch nicht die Summe an sich selber, sondern zumindest erstmal irgendwo alles, was man sieht, was statistisch irgendwo in welcher Form auch immer nachvollzogen werden kann, hat ja irgendwo einen Anstieg in den letzten Jahren gehabt. Und ich glaube, dass dieses Gefühl kann auch jeder Einzelne erstmal widerspiegeln, vielleicht aus einem Unternehmen um die Ecke oder halt auch IT-Dienstleister, wie wir es sind, die vielleicht links und rechts welche Fallen sehen. Ne? Und von daher glaube ich schon, und das ist auch die Stimmung erstmal, dass, glaube ich, erstmal alle sagen, ganz außer Luft gegriffen ist das Ding jetzt nicht, dass es da vielleicht Nachholbedarf gibt.
Ja, aber das ist halt der Punkt, ne? Sozusagen. Also die Frage ist ja zum einen, für einen Markt, wie beispielsweise, nehmen wir jetzt einfach mal den Markt der IT-Sicherheitsdienstleister. So, jetzt gibt es Unternehmen, die sparen sich das und sagen, naja, ich spare mir das, hab dadurch keine Ausgaben und dann kann ich einfach sagen, dann mache ich es am Markt günstiger. Also beispielsweise kann ich günstiger eine Müllabfuhr anbieten, weil ich habe mir einen wesentlichen Teil von Ausgaben gespart, nämlich die komplette IT-Sicherheit. Da kann man jetzt, und das ist ja so ein bisschen der Gedanke, gerade hinter eben NIS 2 und Kritis Dachgesetz und Co., der Gedanke ist ja, es gibt so ein paar Dienstleistungen, die sollten eigentlich immer funktionieren. Finde ich jetzt irgendwie auch nicht so aus der Luft gegriffen. Ich meine, Marcel, ich weiß nicht, was machst du, wenn bei dir die Mülltonne 8 Wochen nicht abgeholt wird?
Ich habe ein nahegelegenes Regenrückhaltebecken. Ich würde wahrscheinlich das aufsuchen. Also ich will keine italienischen Zustände. Also das kann ich schon nachvollziehen.
Nee, genau. Das ist ein bisschen das Problem bei der ganzen Geschichte. Irgendwas musst du machen, ne? So. Ja. Und es muss schon irgendwie auch laufen. Und wir haben halt nur mal diese Vorfälle gesehen. Also, man sprach kürzlich noch mit jemandem aus einer mal betroffenen IT eines Versorgers, am Rande einer Geburtstagsfeier. Das war ganz interessant, weil die dann nochmal so diese Insicht auch nochmal darstellte, was denn, also, er erzählte, wie viel die da draus gelernt haben. Und natürlich, in der Theorie sind wir in einem Zustand, in dem es jeden Mal treffen kann. Die Frage ist immer, wie hart trifft es und wie lange fällt deine Bude dann wirklich aus und wie schaffst du es, dass deine Dienstleistung trotzdem noch halbwegs funktioniert? Und sei es nur, dass du eine Vereinbarung geschlossen hast mit dem Nachbarbetrieb, dass der sagt, ich übernehme deine Mülltonnen, dann müssen meine zwar vielleicht ein bisschen länger warten, bis abgeholt werden, aber eure werden wenigstens auch mit abgeholt. So, also das sind solche Sachen, da denken wir alle gar nicht mehr so schrecklich viel drüber nach, weil es so selbstverständlich ist. Gleichzeitig ist es ja schon so ein bisschen, wir kennen alle diese einschlägigen Comics, wo so einzelne Steine möglicherweise ziemlich große Gerüste halten und wenn der eine Stein dann umklappt, dann ein Problem entstehen würde. Also unsere Jenga-Türme der IT-Sicherheit kennen wir alle und das ist, wie will ich sagen, vielleicht gar nicht so blöd, wenn man ein bisschen Stabilität dann auch mal von Staats wegen verordnet. Wie detailliert das sein muss, wie genau das sein muss, ach ja gut, ich meine, das sind dann Fachdiskussionen, wo ihr im Zweifel ja auch viel tiefer drin seid als ich. Also meine Rolle ist ja dann, euch zu fragen oder Leute wie euch zu fragen und zu sagen, hey, was wäre denn da eigentlich zu tun? So, und das mal zu spiegeln mit dem, was dann beispielsweise in Brüssel oder in Berlin dann eben überlegt wird. Das ist dann halt meine Rolle, ne? Zu sagen, okay, also folgende Idee, was haltet ihr denn davon und warum gut, warum blöd, was könnte noch besser sein, was funktioniert nicht? Und das zieht sich dann eben durch die ganzen fröhlichen Themen so durch. Und ehrlich gesagt, manchmal ist es ziemlich langweilig, weil wir die Debatten schon so lange haben, also sowas wie Vorratsdatenspeicherung. Ja? Also ich gehe morgen noch zur polizeilichen Kriminalstatistik Sonderauswertung Cyber mit Herrn Dobrindt und der BKA-Vizepräsidentin Martina Link und da freue ich mich schon total drauf. Ich frage mich nämlich, was es da Neues geben wird, weil gefühlt ist es immer die gleiche Geschichte. Aber vielleicht lasse ich mich auch positiv überraschen und es gibt wirklich neue Aspekte daran. Vielleicht haben wir jetzt den ersten KI-Deepfake eines Ministers auf dem Podium oder sowas. Mal schauen. Also.
Ich bin gespannt. Das werden wir auf jeden Fall auch verfolgen. Ich würde noch mal einmal in die Regulatorik-Debatte eintauchen. Wir haben ja gerade schon mal so gesagt, dass es hat alles irgendwo einen Hintergrund, warum wir das machen, so Entwicklung aus der Vergangenheit oder auch vielleicht den ja nicht ein oder anderen unerheblichen Vorteil spätestens für uns Verbraucher oder Bewohner, Teil dieser Gesellschaft, des Landes, dass manche Dinge funktionieren und sich vielleicht auch andere darum kümmern müssen, dass sie funktionieren. Jetzt kann so eine Regulatorik aber natürlich trotzdem nicht alles erschlagen. Wir werden nie, das hast du ja auch gerade gesagt, dahin kommen, dass es keine Angriffe mehr gibt, dass es keine Hacks mehr gibt, wie zuletzt die Signal-Hacks und Co. Also was kann...
Ah, Vorsicht, jetzt bin ich der Gast, der dazwischen springt. Du hast Signal-Hack gesagt. Signal wurde nicht gehackt. Nein.
Das ist korrekt. Also nicht Signal selber, sondern andersrum. Aber da bist du...
Ist mir aber auch schon passiert, dass ich es falsch rum gesagt habe. Weil gehackt wurde was anderes, nämlich der jeweilige Benutzer. Also
so ist Kopf. Es. Genau so ist es. Aber worauf ich hinaus wollte, war, dass es quasi ja irgendwo Grenzen einer Regulatorik gibt. Und es wird immer, sag ich mal, den Fall geben, dass es natürlich auch mal nicht funktioniert, auch wenn man sich vielleicht in einem gewissen Teil an dieser Regulatorik gehalten hat oder auch vielleicht in einem größeren Teil. Also was kann Regulatorik leisten und was nicht? Und was muss auch vielleicht dieser Anspruch an eine Regulatorik sein?
Das ist genau der Punkt. Also am Ende, eine Straßenverkehrsordnung ist auch immer nur so viel wert, wie sich Leute auch ein Stück weit zumindest dran halten. Ja, also wenn hier vorne am Zebrastreifen vorher 70 ist, dann könnt ihr euch grob vorstellen, wie das denn dann so ausschaut mit den Leuten, die dann tatsächlich am Zebrastreifen auch rechtzeitig zum Stehen kommen, wenn da jemand unbedacht drauf rennt. Ne? Also das ist so, wenn die Leute sich nicht dran halten, wenn die keine Verkehrstüchtigkeitsprüfung und Ähnliches machen mit ihren Fahrzeugen und so, dann funktioniert das natürlich alles nicht so richtig. Dann funktioniert es im Regelfall. So, und dann ist die Frage, hast du einen Repressionsdruck? Also hast du tatsächlich eine Institution, im Fall von NIS 2 beispielsweise das BSI, was dann tatsächlich auch die Kapazitäten und die Fähigkeiten und den Willen hat, zu sagen, oh, du hast dich nicht dran gehalten, böse, so geht's nicht, das kostet jetzt aber extra. So, oder erstmal zu sagen, vorwiegend, seid ihr euch ganz sicher, dass ihr euch nicht dran halten wollt? Auch das ist ja in Ordnung, eine Art Gefährderansprache, wie man das bei Polizei nennen würde. Das sind ja alles so Sachen, die gehören dazu. So, Regulatorik kommt nie alleinstehend. Die Frage ist immer, ist es überhaupt durchsetzbar? Und das ist so ein bisschen der Punkt, den wir mit dem Digitalen ein bisschen anders haben als mit vielen anderen Sachen. Ich weiß nicht, wie tief in solchen Debatten auch selber mit drinsteckt, aber wir haben zum Beispiel ja diese wunderbare Diskussion gehabt, da bin ich jetzt gerade im Kopf nur drauf gekommen, wegen des Termins mit BKA morgen, also dem Bundeskriminalamt, um die Frage von Gesichtserkennungssoftware. So. Jeder weiß, dass es das gibt. Ich kann ein Bild von jemandem nehmen, kann es bei bestimmten Dienstleistern im Internet hochladen und die machen einen Abgleich. Das ist nach europäischem Datenschutzrecht verboten, dass die solche Datenbanken haben. Das Problem ist nur, die sitzen außerhalb Europa. So, kommen wir nicht ran. Und da haben wir ein schönes deutsches Datenschutzgesetz oder ein europäisches Datenschutzregime mit der DSGVO, der Datenschutzgrundverordnung. Gilt grundsätzlich auch für Angebote, die in Europa erreichbar sind. Nur, ja, dann schickst du halt einen fröhlichen Brief in Richtung der US-Botschaft und sagst, böse. Ende Gelände, auf gut Deutsch. So, Alternative wäre allerdings was anderes, was du vielleicht aber auch nicht willst, nämlich zu sagen, oh, dann sorgen wir doch mal dafür, dass dieser Dienst aus Europa nicht mehr erreichbar ist und lassen den mal schön auf Netzebene sperren. Alle Routings gehen da nicht mehr hin. Oder aber wir sagen, oh, ganz böser Dienst, den nehmen wir aktiv vom Netz. Also auf gut Deutsch. Wir feuern ihn ab. Ha, könnte für Missverständnisse sorgen, wenn aus deutscher staatlicher Infrastruktur möglicherweise US-Infrastruktur angegriffen würde. Ich würde es jetzt nicht zwingend empfehlen. So, das nur als Beispiel. So, die Frage der Wirksamkeit von Recht hängt immer davon ab, ob jemand es anerkennt, dass es relevant ist. Und das ist so ein bisschen die Baustelle, in der wir uns gerade ganz, ganz stark bewegen, gerade in diesen Zeiten, in denen es halt eben mit Donald Trump so jemanden gibt, bei dem man sich nicht ganz so sicher ist, ob er das Recht anerkennt oder zumindest sehr begründete Zweifel dran haben kann, dass er das tut. Und sich möglicherweise auch als US-Präsident möglicherweise ein bisschen speziell verhält, wenn es um das Anerkennen von Recht von anderen Staaten geht. Und das schließt dann halt sowas wie die Europäische Union gleich mit ein. Über andere Staaten wie Russland zum Beispiel brauchen wir da ja gar nicht erst reden. China ist dann nochmal ein Spezialfall. Ein bisschen besser als Russland aus momentaner Sicht zumindest, aber doch nicht so einfach im Umgang zumindest. So, und das ist einfach mit dem Zusammenschalten von ganz vielen Realitäten über das Netz der Netze, das Internet, was es nun mal ist, ist das nun mal so entstanden. So, und jetzt müssen wir uns fragen, wie gehen wir damit um, dass Anbieter aus den USA hier etwas anbieten, aus China etwas in den USA anbieten, was dann wieder hier angeboten wird. Also ne, so beispielsweise, diese Sachen haben wir ja einfach. Das heißt, wir haben mehrere Rechtsräume, die aufeinanderprallen, unterschiedliche regulatorische Vorstellungen, die aufeinanderprallen. So, und während beispielsweise, was weiß ich was, in manchen Staaten Nacktheit komplett verboten ist, sie darzustellen. So im arabischen Raum beispielsweise ist das eher ein Problem, wenn man allzu viel Nacktheit im Internet präsentiert. So, Auch in den USA geht das schon relativ schnell, dass, ich sag mal, Nacktheit nicht gewertschätzt wird. Ist das in Dänemark beispielsweise kulturell ganz anders geprägt? So, und wie gehst du damit um? Mit diesen unterschiedlichen Wertvorstellungen, mit den unterschiedlichen regulatorischen Maßgaben, die es dafür gibt, zwischen Europa, den USA, möglicherweise einem Saudi-Arabien, was nochmal ganz anders tickt, in ganz, ganz vielerlei Hinsicht. Und alle hängen am gleichen Internet, ne? Also mit teilweise den gleichen Dienstleistern. Das ist schon echt eine komplizierte Veranstaltung. Die ist regulatorisch total spannend, die ist politisch total spannend, sie ist auch technologisch total spannend, weil natürlich die Frage ist, okay, was passiert hier eigentlich? Also wenn ich die gleiche Datei bei AWS ablege, wo ist sie denn dann eigentlich? Ist sie dann in Saudi-Arabien abrufbar? Ist sie in den USA abrufbar? Ist sie hier abrufbar? Ist sie auch in allen gleichzeitig nochmal, wie will ich sagen, remote mehrfach hinterlegt? So, also das sind ja diese Fragen, vor denen wir heute ganz oft stehen, auch regulatorisch ganz oft stehen und wo wahnsinnig viel Hirnschmalz auch versucht wird reinzustecken. Aber das mit den Lösungen ist tatsächlich gar nicht so trivial, wie man denken könnte.
Das heißt, am Ende haben wir es mit der Regulatorik quasi mit einer Annäherung zu tun, die dann aus diesen Fehlern oder aus diesen, ja, dann vielleicht neuen gewonnenen Erkenntnissen dann reift und lernt. Ich glaube, du hast uns ja auch nochmal so einen Fall mit der CAA mitgebracht, dem Cyber Resilience Act. Da ging es, glaube ich, um Waschmaschinen, ne, wo so die Grenzen der Regulatorik erreicht waren. Vielleicht nimmst du das nochmal so ein bisschen auch mit auf.
Ich meine, wir können das ja wirklich mit so ganz einfachen Sachen, können wir das versuchen zu begreifen. Eine Waschmaschine, was ist denn heute eine Waschmaschine? Eine Waschmaschine ist erstmal ein Gerät, das Wäsche wäscht. Okay, fein. So, da steckt drin Elektronik. So. Soweit noch so harmlos. Jetzt hat es nicht nur einen Stecker meistens, sondern heutzutage haben viele von den Dingern auch noch sowas wie ein WLAN-Modul. Nicht alle, aber viele. Okay, ich habe also ein Gerät mit intelligenten Funktionen oder mehr oder weniger intelligenten Funktionen, was irgendwohin verknüpft ist. Meistens in mein Hausnetz. Was mache ich denn, wenn Marcel und Julius meine Waschmaschine eigentlich jetzt versuchen zu knacken? Weil sie sich irgendwie in mein Hausnetz begeben haben. Wer weiß, vielleicht habe ich das Update für den Router vergessen. Soll ja vorkommen. Oder was weiß ich was. Gibt ja viele Möglichkeiten. Okay, meine Waschmaschine ist dran. Okay, wer ist denn jetzt dafür zuständig, dass meine Waschmaschine sicher ist und keinen Quatsch macht, dass sie vielleicht auch immer regelmäßig Sicherheitsupdates bekommt, damit nicht Marcel oder Julius sagen, oh, die hat aber lange kein Update mehr gekriegt. Da kenne ich doch so einen kleinen CVE, mit dem ich hier mal kurz rein durch die Tür latschen kann, um dann zu sagen, oh, ich owne jetzt deine Waschmaschine und die meint für mich jetzt Bitcoins. So, theoretisch möglich. Nicht besonders effizient, aber möglich. So, das wollen wir ja nicht. Oder, Falks Waschmaschine greift hinterher Marcells Firmenrechner an. Auch das ist möglich, das haben wir schon häufiger gesehen mit solchen Botnetzen aus eben Haushaltsgeräten. Meistens waren es dann eher Überwachungskameras oder
PlayStation Network lässt grüßen.
Ja, genau. Ne? Da haben wir so einen ganzen Stapel an komischen Objekten. Das heißt, die Hersteller müssen irgendwie, also man muss irgendwie dahin kommen, dass die Hersteller zumindest eine Zeit lang Sicherheitsupdates liefern. Dass sie sich darum kümmern, dass die Dinger wirklich halbwegs safe sind. So, das wird sicherlich nicht so safe sein wie, was weiß ich was, das Hochsicherheitsmodul, was wir für die elektronische Patientenakte brauchen, um die wirksam zu verschlüsseln. Die sollte tatsächlich noch mal einen Tacken sicherer sein. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Nur, das ist schon natürlich ein Aufwand. So, und da muss ich natürlich wahnsinnig viel bedenken. Also erstens, wie kann ich denn überhaupt so eine Waschmaschine updaten? Okay, wie kriege ich das denn hin mit den Zertifikaten, dass die Zertifikate für den Update-Server immer sauber sind? Was mache ich, wenn der Waschmaschinenhersteller, der meistens gar nicht der Waschmaschinenhersteller ist, der draufsteht, mit ganz wenigen Ausnahmen, sondern irgendeine Marke eines Herstellers, dass der dann in irgendeiner Form eben die Updates zur Verfügung stellt? Wie müssen diese Updates aussehen? Wie ist das mit dem gesamten Gerätezug? Kriege ich das sauber isoliert und gekapselt alles voneinander? Wie schaut das denn aus mit den Bauteilen? Wenn ich dort hart gecodete Sachen drin habe, wirklich also Wired Code, ist eine komplizierte Angelegenheit. Und da hat man sich Gedanken gemacht und ich finde das ganz smart, weil man Übergangsfristen eingebaut hat, auch lange Übergangsfristen. Als Verbraucher haben wir alle was davon. Denn ich sag mal, wir können uns dann so halbwegs zumindest darauf verlassen, dass die nächsten 10 Jahre unsere Waschmaschinen, als übliche Nutzungsdauer einer Waschmaschine, zumindest nicht anfangen, fremder Leute Rechner anzugreifen. Das ist, finde ich, schon mal ganz beruhigend, wenn meine Waschmaschine sowas nicht tut. Ich gebe aber auch offen zu, ich gehöre zu den Menschen, die den CAA etwas härter interpretieren und einfach sagen im Router, zack, dieses Gerät hier hat möglicherweise gar keinen Zugang nach draußen. Ja, also ich meine, weiß nicht, wie eure Vorstellung davon ist, wie ihr euren Haushalt gerne vernetzen wollt, aber ich sehe das auch im Freundes- und Bekanntenkreis einfach, ne, es wird ja immer mehr, was man miteinander vernetzt oder was man überhaupt ans Netz bringt. So von Solarspeicher bis keine Ahnung was, also
Ich meine, das Wechselrichter-Thema hatten wir ja auch schon häufiger mal. Ist ja auch immer wieder mal in den Medien dann vielleicht wieder nicht. Ich meine, da sind wir auch abhängig von Anbietern aus dem Ausland, die sich im Zweifel nicht an den CAA halten und denen das erstmal egal ist. Ne? Und,
aber das ist ja eigentlich ganz interessant, weil eigentlich müssten die es ja. Ne? Also das ist ja sozusagen jetzt die Idee dahinter, dass du sagst, selbst dann, wenn du nicht in Europa sitzt, wenn du kein europäischer Hersteller bist, wenn du es hier in Verkehr bringst, wie das so schön im Rechtsdeutsch heißt, der Inverkehrbringer, hat dann eine Sorgfaltspflicht dafür. Und das ist schon ganz, eigentlich ganz richtig. Die Frage ist nur, was machst du denn dann?
Ja, wer kontrolliert es, hält sich am Ende auch dran. Ne? Und wann gibt es wieder einen neuen Hersteller, der dann wieder eine Scheinfirma aufbaut, um seine Produkte an den Markt zu bringen? Das ist definitiv eine tiefgreifende Frage. Und ich meine, wir wurden letztens auch immer mal wieder gefragt, wie kann ich denn im Homeoffice sicher gehen, dass meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da nicht von ihrer Kaffeemaschine angegriffen werden, die sie ins gleiche WLAN hängen. Ne? Also von daher ist es ein berechtigtes Ding und sicherlich etwas, wo wir jetzt erstmal auch viele Anbieter natürlich stöhnen, aber ich glaube auch in Zukunft unsere Erfahrungen und Schlüsse rausziehen und es uns aber auch nochmal die Abhängigkeit darlegt, ne? Software Bill of Material und alles, was da so hinterliegt, das alles noch besser zu durchdringen, Risikoanalysen durchzuführen. Vielleicht entscheidet sich der ein oder andere Hersteller auch, auf Bauteile zu verzichten, weil er nicht nachvollziehen kann, was dort implementiert und verbaut wird. Das sind alles Punkte, die sicherlich zu tragen kommen. Und jetzt kann natürlich der böse Verbraucher sagen, hat das nicht Auswirkungen auf den Preis? Und gut, das kann bis heute noch keiner sagen, aber zumindest kann man sagen, dafür wäscht die Maschine noch. Ne?
Vielleicht aber auch anders. Ne? Ich meine, Julius, weiß nicht, wie du das siehst, aber vielleicht ist es ja auch so, dass man das ein oder andere unnötige Feature damit auch wieder los wird. Ne? Also ich bin dir von manchen Features hier etwas abgeturnt und frage mich dann so, warum braucht mein Gerät das jetzt unbedingt noch zusätzlich als Sonderfeature, was noch Strom frisst? Also für mich ist manchmal, also bei manchen Geräten ist tatsächlich weniger mehr. Weiß nicht, gibt es so ein Gerät, bei dem du sagst, oh, das hätte ich eigentlich gerne lieber ein bisschen dümmer?
Ich glaube, gibt es ganz viele. Ich meine, ich bin da wahrscheinlich eh noch sehr altmodisch unterwegs. Und in meinem Häuschen, was wir vor ein paar Jahren gebaut haben, ist, glaube ich, relativ wenig vernetzt. Also da ist wenig dabei. Aber
vieles, deine Lampen in Königsblau.
Die Lampen in Königsblau, ja, die können es tatsächlich noch ein bisschen. Aber alles, was so der Herd könnte es theoretisch auch, aber habe ich nie aktiviert. Also den würde ich mir, glaube ich, dümmer wünschen, weil ich weiß nicht, wann man seinen Herd digital steuern muss. Aber also es mag für alles einen Use Case geben, aber da bin ich mit Sicherheit nicht so tief drin. Ja, es ist ein spannendes Thema, was der CAA da für uns bereithält. Ne?
Ich hab da einen Punkt für dich. Also ich habe da tatsächlich eine Erklärung für dich, weil ich habe das auch nicht verstanden, denn bei mir ist es so, dass Herd- und Dunstabzugshaube von einem unterschiedlichen Hersteller sind. Der Herd hat kein WLAN. Die Dunstabzugshaube hat WLAN. Und eigentlich ist die Idee, dass sobald du deinen Herd anstellst, die Dunstabzugshaube sich zusammenschaltet. So habe ich es inzwischen verstanden. Ist ja aber
clever, dafür gibt es auch einen Knopf,
ist oder? Natürlich wieder nicht standardisiert, nicht interoperabel und ist natürlich so eine totale Murks-Idee. Aber ganz ehrlich, ich wollte schon immer mal, dass meine Dunstabzugshaube im Internet rumhängt.
Ja, also, klasse. Ganz ehrlich. Also es ist eine super, super Gedanke. Ja. Also ich glaube auch, dass und habe vielleicht auch gleichzeitig die Hoffnung, so wie du, Falk, dass es vielleicht auch den einen oder anderen abschreckt und sagt, okay, daraus machen wir jetzt mal kein digitales Produkt, was dann am Ende des Tages den CAA obliegt, sondern vielleicht zu sagen, okay, das Modul, da verzichten wir vielleicht mal drauf, den regulatorischen Kram, der damit einhergeht. Aber wir werden es sehen und wir werden wahrscheinlich auch nach dem CAA oder jetzt im Zeit der Übergangsfrist werden wir wahrscheinlich nach wie vor trotzdem noch genug Schrott auf dem Markt sehen, was nicht das schöne CE-Kennzeichen trägt, so wie wir es bei Plastik und was auch immer auch haben, gibt es genug Importe und Inverkehrbringer, die sich wahrscheinlich auch daran nicht halten werden. Und dann kommt wieder die Frage der Umsetzbarkeit. Da bin ich mal gespannt auf deine Meinung, Falk. Was meinst du, wenn wir so auf unsere neuesten regulatorischen Gesetze gucken, vom CAA über NIS 2 bis hin zu vielleicht auch unserem Kritis-Gesetz, was dann vielleicht noch ein bisschen einen deutscheren Anstrich hat. Wie umsetzbar ist denn das Ganze? Ist das Elfenbeinturm gebaut oder kommt das irgendwann bei den Leuten an? Und bei den Unternehmen vor allen Dingen?
Ah, ich glaube, bei den Unternehmen kommt es ja erstmal in der Compliance-Abteilung an.
Ja, ich meine, ob es rückwirkend ankommt, wenn es mal vielleicht nicht gereicht hat.
Nein, also ich glaube tatsächlich, dass wir da ganz schön viel sehen werden. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. beim CRA, klar, ich meine, sind wir ehrlich, unsere Dunstabzugshaube, was auch immer, Waschmaschine und so, das wird die meisten Menschen erstmal noch gar nicht so schrecklich kratzen. Ja. So, es gibt aber Bereiche, da kratzt es die ganz, ganz gewaltig. Das ist zum Beispiel der Fernseher. Leute, die sich einen sogenannten Fernseher zulegen, ärgern sich regelmäßig darüber, dass die Update-Fristen für die Dinger relativ schnell vorbei sind. Mhm. Und vor allem, wenn du ein 3 Jahre altes Modell gekauft hast, kann es dir passieren, dass du im übernächsten Jahr keine Updates mehr dafür bekommst und dass du möglicherweise manche Sachen gar nicht mehr nutzen kannst dann. Das ist ziemlich ärgerlich, weil ich weiß nicht warum, Leute geben sehr, sehr viel Geld für Fernseher aus. Und das ist dann halt schon echt so ein Ärgernis. Ähnliches gilt für Smartphones. Mhm. Also bei Smartphones ist es auch so, du kannst immer noch ganz schön viel Geld für ein Gerät ausgeben, was hart an der Kante ist zu, oh, kriegt jetzt nicht mehr so richtig lange Sicherheitsupdates. So, und der CRA verknüpft solche Sachen zum Beispiel. Das ist ehrlich gesagt ganz gut, wenn sich da bei sowas was tut. Router das gleiche Spielchen, ne? Also ich habe mir kürzlich wieder irgendeinen Security Advisory angeguckt zu gehackten Routern, wo eine chinesische Gruppe sich drin fröhlich rumbewegt, wenn man sie nicht gepatcht hat. Das Problem ist nur, die sind, also da war ich dann auch selber erschrocken, weil dieses Advisory betraf tatsächlich Geräte, die seit 10 Jahren eigentlich nicht mehr im Handel sind, also regulär im Handel sind, aber die nach wie vor teilweise verkauft werden. Also ein Kollege von der CT hat mir dann erstmal ein Fotochen geschickt, wie er auf dem Grabbeltisch beim Mediamarkt seines Vertrauens dann noch was gefunden hat. So ein Gerätchen, so ein ja, Mifi oder sowas. So, wo ich so dachte, nee, das ist natürlich echt eklig, ne? Weil so ein Gerät, wo es fürs einfach schon ewig keine Updates mehr gibt, ja, kriegst du zwar hinterhergeworfen, aber ehrlich gesagt, eigentlich gehört es sofort entsorgt. So, das gehört nicht mehr in Verkauf. Und das ist eigentlich sowas, wo ich so sage, okay, da kann es vielleicht für ein bisschen Cyberhygiene sorgen. So, dass ich meinen Amiga 1200 höchstwahrscheinlich nicht mehr CRA-kompatibel bekomme, wenn ich ihn jetzt anfange zu patchen, ja, ist so. Okay, shit happens. Dann muss ich irgendwie anders, ne? Ein bisschen fröhlicher, ich sag mal, Paketsäuberung und so dafür sorgen, dass da nichts passiert. Aber sind wir ehrlich, den greift auch keiner mehr an wahrscheinlich. So. Aber vom Prinzip her, das ist halt das Problem. Wir haben einfach Geräte, die eine lange Standzeit haben, die eine lange Nutzungszeit haben. Und gerade bei diesen stark genutzten Geräten, wie eben Telefon, jede Form von Tablet, auch manche Computer, ehrlich gesagt, werden sehr, sehr lange genutzt. Wobei da kannst du immer noch sagen, okay, schmeiß halt ein Linux drauf. Und dann haben wir noch diese Geräte, die halt wirklich, ich sag mal, das Hauptproblem sind, das sind halt die Smartphones. Und da ist es ja auch wirklich so, wenn du dann jemandem, der keine Ahnung hast, ein Smartphone verkaufst, was bald outdated ist, und dann heißt es halt, ah, tut mir leid, Online-Banking kannst du mit dem Gerät nicht mehr machen.
Ist blöd. Tjo.
Das ist halt auch für die Verbraucher so ein richtiges Ärgernis. Und die fragen dann schon so, sag mal, was macht denn ihr da eigentlich so regulatorisch? Ne? Also warum darf man mir so ein Gerät verkaufen? Und das sagen die dann nicht ganz ohne Grund, weil die Ahnungslosigkeit, die ja dann tatsächlich auch häufig eine Rolle spielt, die darf man ja nicht unterschätzen, nur weil man sich selber den ganzen Tag mit IT beschäftigt.
Das ist so. Also, ich habe übrigens noch einen dieser sehr, sehr alten Fernseher. Ich wollte nur kurz dazu sagen, weil lustigerweise letzte Woche hatte ich ein bisschen Langeweile am Wochenende und habe kurz, weil der Sendersuchlauf mal wieder laufen musste, weil irgendwie alles durcheinander war, habe ich mir die Softwareversion angeguckt von meinem Philips und die ist aus 2013. Und dann war ich bei Philips auf der Webseite und habe geguckt, ob ich das updaten kann und konnte feststellen, ich habe glücklicherweise die aktuellste Version. Ich habe diesen Fernseher 2012 gekauft. Es gibt genau ein Software-Update. Das habe ich 2013 über einen USB-Stick eingespielt. Und das war's. Und das Ding rennt. Ja, ich werde einen traurigen Tag haben, wenn der nicht mehr funktioniert, weil da muss ich mir einen dieser neumodernen Fernseher kaufen. Weil das ist einfach ein Traum. Der hat gar nichts außer HDMI-Anschlüsse. Und das ist super, weil du kannst alles dran bauen, was du willst, aber der Fernseher an sich funktioniert einfach. Und das ist so kann es halt sein. Ne? Und da freut man sich dann vielleicht, dass es doch so ein Gerät gibt, was gar keinen Bedarf hat von Software-Updates. Natürlich würde ich mich über ein neues Feature auch mal freuen, aber kann ich mir dann über die Xbox oder den Amazon Fire TV-Stick da drauf prügeln. Und dann funktioniert das schon. Ne? Auf der anderen Seite, ich habe mir auch vor 2 Jahren eine Smartwatch gekauft oder vor 3. Und kurz danach hat die keine Updates mehr bekommen, weil Apple dann gesagt hat, ja, die SE, die ist nicht mehr im Support. Gut, das hat dann auch keiner gesagt, hätte ich natürlich nachschauen können, aber habe mir gedacht, oh, die ist ja günstig, ich fange mal an mit dem Smartwatch-Thema und dann kriegst du halt keine Software-Updates mehr. Und dann hast du 2 Optionen, 3 eigentlich, weiter nutzen, wegschmeißen oder mehr Geld ausgeben. Das ist dann schon geschickt gemacht und deswegen finde ich das natürlich auch gerade in dem Bereich sehr, sehr löblich, dass man dann in Zukunft die Garantie geben muss, dass die Systeme auch über einen gewissen Zeitraum, und ich meine, wir nutzen häufig unsere Handys im Zweit- und Drittmarkt auch noch über viele Jahre weiter, auch immerhin vernünftig mit Software und auch Sicherheitsupdates versorgt werden.
Ja, genau. Deswegen, also ich finde, das ist so ein gutes Beispiel dafür, wo es dann auch einfach haptisch wird, ne? Wo man einfach sagen kann, okay, Regulatorik klingt immer kompliziert und natürlich ist es total ätzend, wenn ich dann irgendwie, was weiß ich was, ja, nach Erwägungsgrund 12 des Cyber Resilience Acts in Verbindung mit Artikel 43 unter Absatz 4, ist jetzt hingesponnen, ne? Also bitte nicht nachgucken. Also das sind jetzt wirklich rein auf reine Fantasienummern. Aber also das sind ja solche Sachen, wo du wirklich sagst, okay, warum zum Geier ist das erstens so kompliziert? Zweitens, warum sitzen die da so ewig dran, sich das auszumalen, auszudenken? Und natürlich tun die das nicht alleine, ne? Ich meine, da sitzen ja, vielleicht sagen wir es auch noch mal ganz kurz, ne? Also Regulatorik fällt ja nicht vom Himmel. Es ist ja jetzt nicht so, dass ich da, was weiß ich, was Ursula von der Leyen in die Ecke setzt und sagt, so, was kann ich denn heute mal als schönes Gesetz schreiben? So, das eher nicht. So, es ist eher ja so, dass irgendwie festgestellt wird, manchmal seitens Herstellern, manchmal seitens Politik, manchmal seitens Verbrauchern, wie auch immer, wir haben ein Problem. So, oder die alten Gesetze passen nicht mehr ganz. Also lass uns drüber nachdenken, wie können wir das jetzt besser machen. So. Und dann wird überlegt, okay, wir haben da noch ein altes Gesetz rumliegen. Alle 5 Jahre werden europäische Gesetze zum Beispiel eigentlich regulär angeguckt. Da wird dann gesagt von wegen, okay, passt das alles noch so oder müssen wir da was ändern? Wenn ja, was müssen wir ändern? Wie müssen wir es ändern? So. Und dann läuft dieser Prozess an, dann sagt man, okay, da schauen wir mal genauer hin. Brauchen wir dafür ein neues Gesetz, weil es wirklich ein neues Phänomen ist? Oder machen wir ein Gesetz, mit dem wir ganz viele andere Gesetze ändern? Ein sogenanntes Artikelgesetz. Gibt es auch immer wieder, dass man dann so einmal so quer durch die Bank an ganz vielen verschiedenen Gesetzen was ändert, weil einfach sich ein Sachverhalt geändert hat oder ähnliches. Auf europäischer Ebene heißen die dann manchmal auch Omnibusgesetze. Das ist auch ein schönes Wort, finde ich, so, wo alle mal einsteigen dürfen und unterwegs in den weiteren Verhandlungen dann der ein oder andere auch wieder ausgestiegen wird. Kommt auch vor oder jemand anders noch zusteigt. Das ist irgendwie auch ganz nett. Aber das ist so ein typisches Ding. Ja, und dann wird darüber verhandelt. Dann kommt natürlich auch, kommen Industrievertreter. Kein Gesetz der Welt gibt es, also kein Gesetz in unserer Welt, in unserer demokratischen europäischen Welt gibt es, bei dem nicht vorher echt viele gesagt haben von wegen, oh, das da ist gut oder das da auf gar keinen Fall machen oder oh, nee, da habt ihr was Gutes vorgehabt, aber so funktioniert das auf gar keinen Fall. So, das gehört immer dazu. Und mein Job ist es dann zum Beispiel auch, mich mit denen zu unterhalten und zu sagen von wegen, okay, ihr habt jetzt euch hier nicht durchsetzen können oder da habt euch jemand gesagt von wegen, nee, kann ich verstehen, dass ihr den Wunsch habt, weil es teuer ist, aber wir machen es trotzdem, weil es richtig ist. So, da ist natürlich dann immer auch meine Rolle, wirklich einfach mit den Leuten zu sprechen und zu sagen, naja, okay, sag mal, so, was heißt denn das jetzt ganz konkret? Und das kann man dann häufig einfach runterbrechen in Zahlen zum Beispiel, dass man sagt, okay, wie viel teurer wird denn das Produkt zum Beispiel oder die Dienstleistung? Ja, und häufig wird es dann echt schwammig, ehrlich gesagt. Das ist so eine Erfahrung, die ich habe mit Unternehmen. Ja, wenn man sagt, oh, ihr habt so stark für das eine oder gegen das andere gekämpft. Was hat denn das jetzt für eine Auswirkung? Und dann wird es häufig so, ja, ist auf jeden Fall ganz schwierig. Und du sagst, ja, was heißt denn schwierig? Und dann kommt das Antwort, oh, ganz schwierig. Und du denkst, oh, so schwierig gleich, ja, dann wäre doch mal konkret. Schwierig. Okay. Ist ein bisschen unbefriedigend, dann sagt man halt, naja, also sie sagen, es sei schwierig, aber konkret belegen können sie es offenkundig nicht. So, und das ist dann auch tatsächlich wieder für Leser, Hörer und was man so alles als Journalist haben kann, natürlich auch eine wertvolle Information, weil dann hat man so ein bisschen das Gefühl von, naja, also manchmal ist es dann vielleicht auch einfach nur so ein Effekt von etwas, was unter Journalisten sehr bekannt ist, unter Politikern auch. Es gibt ja keine zufriedenen Lobbyisten. Es gibt sie einfach nicht, denn der Lobbyist hätte immer mehr gewollt. So. Und das ist ja auch nachvollziehbar, ne? Also wenn ein Lobbyist wirklich rundum zufrieden ist, dann sollte sich ein Politiker Gedanken machen, ob das wirklich jetzt so die perfekte Regulierung war. Ja, oder ob er nicht vielleicht dann irgendwie dem ein bisschen zu viel Aufmerksamkeit geschenkt hat und ihm vielleicht ein bisschen zu sehr gefolgt ist. So. Aber natürlich, das sind solche Vorgänge, wo man wirklich sagt, das ist da draußen natürlich auch schwer verständlich. Ich versuche es immer ein bisschen zu erklären und den Leuten nahezubringen und zu sagen, okay, vom Prinzip her funktioniert das so. Heißt natürlich auch nicht, dass da immer alles sauber läuft, muss man auch sagen. Manchmal ist Regulierung auch sehr, sehr stark, Partikularinteressen geleitet, also auf gut Deutsch von ganz bestimmten Interessen. Mhm. Also wenn wir an sowas denken wie Regulierung zum Thema Autos und die Frage, wie das mit Abschalteinrichtungen so ausschaut und ähnlichem, das war vielleicht nicht ganz so scharf reguliert, wie man das hätte regulieren können. Das wurde auch nicht so scharf durchgesetzt, wie man es hätte durchsetzen können. Und plötzlich hatten wir ein schönes Dieselgate und alle fragten sich, huch, wie konnte denn das passieren, dass die Software was ganz anderes gemacht hat, als sie eigentlich hätte tun sollen. So, ist auch so ein Klassiker der Geschichte, ne? Also, warum hat die Software eigentlich was anderes gemacht, als sie eigentlich hätte tun sollen, damit sie regelkonform funktioniert? Naja, weil es einen wirtschaftlichen Vorteil gab. So, hat man da scharf durchgegriffen? Eigentlich nein. Man hat über Jahre erstmal das Ganze laufen lassen, obwohl ein Anfangsverdacht bestand. Das ist natürlich dann auch ärgerlich, ne? Weil genau sowas darf natürlich auch nicht passieren. Denn Regulatorik lebt von der Glaubwürdigkeit, dass ich auch sage, okay, das sind jetzt unsere Regeln und ich muss sie dann auch ein Stück weit durchsetzen. Zumindest ein Stück weit. Perfekt werde ich es nie können, das ist klar. Aber Regeln leben eben davon, dass jeder weiß, es gibt diese Regeln und wir halten uns auch alle dran. Und wenn wir uns nicht dran halten, dann wird es für diejenigen, die das auch noch mit Vorsatz machen, in dem Fall, auch nochmal richtig Ärger geben. So, und das muss halt sein. Und wenn das nicht der Fall ist, dann ist halt, will ich sagen, dann hat Politik ein Problem, dann hat Regulatorik ein Problem und dann macht halt jeder, was er will. Ist jetzt gerade in solchen Bereichen wie in der IT, im digitalen Raum, sicherlich ein Erfolgsrezept, wenn jeder macht, was er will.
Spannend auf jeden Fall so der Einblick in die Akteure und vielleicht auch nochmal das Dieselgate, ein gutes Beispiel, wenn man dann darauf guckt, dass man es durchsetzen muss. Das haben wir ja in unserer Welt mal so ganz grob durch das vorherige Kritisgesetz und vielleicht durch die DSGVO auch schon ein bisschen gelernt, dass hier und da auch mal durchgesetzt wird. Glaubst du, das wird eher mehr in Zukunft durchgesetzt mit NIS 2 und CRA oder meinst du, das wird vorsichtig?
Es gibt gerade derzeit so einen Trend innerhalb der Politik und auch innerhalb von Behördenleitungen, der heißt, wir machen ganz viel Beratung. Und wir beraten und beraten und beraten. Und wenn man da mal anklopft und sagt, naja, warum steht bei euch an der Tür eigentlich Aufsichtsbehörde? Ja, wir machen beratende Aufsicht.
Die wollen unseren Job.
ja, okay, also das ist so ein bisschen gerade mein Eindruck aktuell. Das ist ein bisschen überzogen, wie ich es schildere. Ne? So ein bisschen, ich sag mal, arg holzschnittartig. So. Aber natürlich, Beratung ist auch für Aufsichtsbehörden natürlich viel einfacher als Durchsetzung. Denn Durchsetzung heißt immer, ich als Behörde verfertige einen Bescheid, da steht drin, du hast die Regel nicht eingehalten. Und zwar Regel 1, 2, 3, 4, 7. Und da hast du einen Verstoß begangen, und zwar in Form von A, B, C und D, X, Y und Z. Und deshalb wird jetzt fällig folgendes Bußgeld. Ordnungswidrigkeitengesetz, folgendes, bäm, puff. So. Macht dann, keine Ahnung, 200.000 Euro. So. Was passiert denn als nächstes? Da kommt das Unternehmen und sagt, unsere Anwälte haben sich das mal angeguckt und sind der Auffassung, also wenn da überhaupt etwas nicht so gut war, dann war das doch gar nicht so schlimm. Also diese Höhe ist auf gar keinen Fall zulässig. Nein, nein, also wenn, dann also bei 500 hätten wir gesagt, das passt schon. So, und dann kannst du einen jahrelangen Rechtsstreit darüber gewinnen. Das ist dann das Einzige, was du als Behörde erstmal gewinnst. Deswegen, ich kann die Behörden ein bisschen nachvollziehen, die sehr davor zurückscheuen, schnell Bußgelder zu verhängen und das nur in sehr, sehr eindeutigen Fällen machen. Gleichzeitig muss ich aber auch sagen, es hat natürlich keine Präventionswirkung, weil wenn die Polizei aufhören würde, Blitzer aufzustellen, weil derjenige sich natürlich vor Gericht dagegen wehren kann, wäre es schlecht. Und wenn sie stattdessen sagt, wir machen nur noch Verkehrsberatung, wir gehen nur noch auf den Parkplatz und sagen, übrigens, sie sollten alle nicht so schnell fahren. Vor allem nicht schneller, als es erlaubt ist. Das überzeugt jetzt auch nicht so ganz. Und deswegen bin ich da, also, habe ich mich jetzt auch schon mit dem einen oder anderen Behördenchef möglicherweise ein bisschen gekloppt drüber, so. Also nicht im wortwörtlichen Sinne, sondern im übertragenen Sinne natürlich. So, dass ich gesagt habe, also Leute, also ganz ehrlich, wenn ihr eine Aufsichtsbehörde seid, dann müsst ihr auch Aufsicht ausüben, weil ansonsten ist das eine Marktverzerrung für diejenigen, die sich ernsthaft an die Regeln halten. Das darf ja auch nicht passieren. So, das ist ja auch Teil der Rolle und Teil des Regelwerks, dass man wirklich sagt, diejenigen, die sich dran halten, sind die Guten und diejenigen, die sich nicht dran halten, die sollten schlechter stehen. So, und das ist so ein bisschen das, wo ich so sage, ah, das läuft gerade nicht ganz so toll, weil da haben wir gerade sowohl in diesen Bereichen eben Cyber Resilience Act, NIS 2, Akteure, wo ich so sage, naja, das BSI ist jetzt auch gerade aktuell etwas mehr in der beratenden Rolle. Bei der KI-Verordnung ist das noch krasser, finde ich persönlich, mit der Bundesnetzagentur, die vor allem gerade irgendwie Dinge ermöglichen will, auch nach eigener Aussage ihres Präsidenten sich als ermöglicher Agentur sieht und nicht so sehr als Verbotsagentur und Verbotsdurchsetzungsagentur. Im Datenschutz ist es gerade auch so ein bisschen in Richtung mehr Beratung, weniger Durchsetzung, wo ich dann sage, ja, das ist ja alles schön und gut und ich kann es auch alles nachvollziehen, aber ehrlich gesagt, wenn ich Consulting will, buche ich Consulting. Und wenn ich eine Aufsichtsbehörde habe, eine wirklich Behörde, dann finde ich es schon ganz cool, wenn die auch ihren behördlichen Job in Form von eben Aufsicht und Durchsetzung dann auch macht, weil dafür haben wir sie ja eigentlich. Dafür zahlen wir eigentlich unsere Steuern, damit es am Ende ein Level Playing Field, wie es so schön im Europa Deutsch, Englisch heißt, also wirklich dieses Planefeld, wo alle unter gleichen Bedingungen spielen, damit wir das überhaupt erreichen. Dafür braucht es das dann auch. So, gut, aber das ist ja alles, ne? Wie will ich sagen, vieles davon ist ja noch ein bisschen Zukunftsmusik, das wird sich jetzt auch ein bisschen einspielen und dann werden wir vielleicht das ein oder andere digitale Dieselgate in neuer Form sehen im CRA oder bei NIS 2 und dann wird man fragen, warum hat denn da keiner so genau hingeguckt? Und dann wird es heißen, wir waren gerade mit Beratung so schrecklich beschäftigt, da haben wir gar nicht gemerkt, dass da was kaputt gegangen ist. Und das ist natürlich blöd. Das soll natürlich eigentlich nicht passieren, aber ich erwarte es einfach, weil dann wird auch was passieren, dann lernt man was, hat man eigentlich immer so, dass dann solche Wellen entstehen. Momentan heißt die Welle halt Innovation über alles irgendwie so ein bisschen. Ist jetzt das Wichtigste, müssen wir einfach alle hinterherrennen bei Innovation und ganz viel innovieren und deswegen müssen wir da ganz viel möglich machen und beraten und überhaupt und ja, genau. Also für den Wirtschaftsstandort.
Schauen wir mal, wie sich das Ganze entwickelt. Wir sparen uns an der Stelle mal den Deep Dive Blick in die vielzähligen Akteure und hinter die Kulissen. Ein paar Beispiele hast du schon genannt und ich würde tatsächlich aufgrund der fortgeschrittenen Zeit in unserem Podcast mal auf den Ausblick gucken, damit wir uns da auch nochmal so ein bisschen in der Glaskugel widmen. Und zwar, welches Gesetz, was wir vielleicht aktuell noch gar nicht so viel diskutieren, in der Fläche und in der Medienwelt und wo auch immer, uns eigentlich als nächstes erwartet, damit es nicht so ein NIS 2.0 für NIS 2 2.0, so müsste man es ja sagen, für die Unternehmen gibt, wo auf einmal das Gesetz einfach da ist. Ne? Kannst du uns vielleicht schon mal so ein bisschen vorab spoilern?
Es gibt einen ganzen riesen Stapel an Dingen, die jetzt gerade in der Mache sind, auf europäischer Ebene, wenn wir ehrlich sind. Es gibt so einen, den finde ich ganz toll, weil ich nämlich selber dessen Abkürzung nicht so richtig sinnvoll verstehen kann oder deuten kann. Normalerweise gibt es ja so eine Abkürzung, also NIS 2 zum Beispiel heißt ja eigentlich Network and Information Security, bla 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 bla. Ne? So. Aber man weiß schon, okay, es geht um Netzwerk- und Informationssicherheit.
Irgendwo eher einleuchtend, ne? Ja.
Aber jetzt kommen wir zum Kader. Der Kader kommt aller Voraussicht nach Ende Mai als Vorschlag von der EU-Kommission. Wofür könnte CADA stehen? CADA. Naja, für alles und nichts, oder? Also ich meine, das ist irgendwie so, im Ergebnis wird das jetzt der Cloud and AI Development Act sein. Also der EU Cloud and AI Development Act. Und wer würde das nicht sofort bei dieser Abkürzung da rauslesen?
Einleuchtend,
also,
ja.
Ein wunderbares Thema. Da geht es dann ein bisschen um die Frage von wegen, kann Europa darin besser werden, mit irgendwie mit Cloud und mit AI da eigene Kapazitäten und Fähigkeiten aufzubauen. So. Gleichzeitig steckt da so ein bisschen aber auch dieses Thema der Souveränität mit drin und die spannende Frage von wegen, okay, wie können wir da auch ein bisschen souveräner werden? Das heißt, diese Frage von wegen, können wir da irgendwelche europäischen Alternativen aufpäppeln und dann eben dafür sorgen, dass die ein bisschen Geld bekommen, möglicherweise staatliches Geld, aber vielleicht auch von eben zum Beispiel NIS 2 Unternehmungen, nennen wir sie mal so. Also alle, die kritisch sind, müssen die, wenn die KI einsetzen, nicht möglicherweise sogar europäische KI einsetzen, also KI nach europäischen Regeln oder vielleicht sogar wirklich europäische Anbieter. So, das sind alles so Fragen, die stellen sich dann und die werden, glaube ich, ganz lustig werden in den nächsten Monaten, weil ich glaube, so richtig drüber nachgedacht haben da ganz viele noch nicht. Bei der Cloud ist das ein bisschen einfacher, da haben schon sehr viele drüber nachgedacht, da gibt es ja schon eine echt große, fette Diskussion drüber, im Sinne von, okay, wie europäisch muss eine Cloud sein, damit sie als europakonform gilt, ne? Also jeder kennt dieses Beispiel, oder viele zumindest aus der Szene kennen dieses Beispiel mit der European Sovereign Cloud von Amazon, ne, also AWS, ESC, die im Januar gelauncht wurde, als ganz, ganz europäisch mit irgendwie einem Firmensitz in Potsdam. Ja, ob die ganz europäisch ist, naja, am Ende hängt sie an Amazon. Ne? Also wenn Donald Trump sagt, abschalten, spannende Frage, wie man sich dann dort verhält. Auch nicht final zu beantworten. Die Frage ist, wie lange ist die dann noch betriebsfähig und so und solche. Diese Diskussion gibt es alle für Cloud bereits. Ne? Da gibt es ja die ganzen Akteure, die dann auch irgendwie Mischmasch machen und ich sag mal, ein deutscher Akteur mit einem US-Akteur zusammen versuchen, etwas zu betreiben und dann hoffen, dass das dann regelkonform ist. Aber da werden wir noch einiges an Beef sehen in den nächsten Monaten. Da werden wir einige Diskussionen sehen. Und am Ende ist dann die Frage, beispielsweise wieder für unseren Waschmaschinenhersteller oder eben für ein tatsächliches NIS 2-Unternehmen, wie ein, sagen wir mal, jemand, der eine Müllverbrennungsanlage betreibt. So, der muss sich natürlich die Frage stellen, okay, wenn ich jetzt irgendwie Cloud-Geraffel habe, wenn ich irgendwo KI-Geraffel habe, nach welchen Kriterien muss denn das laufen? So. Und wie funktioniert das jetzt im Zusammenspiel zwischen den verschiedenen? So. Und das wird echt, glaube ich, ein ganz interessanter Ritt. So, ich weiß noch nicht, was tatsächlich daraus wird. Ansonsten haben wir natürlich jetzt ganz viele andere Sachen, die auch noch kommen. Also Quantencomputing wird jetzt ja auch politisch nochmal neu adressiert. Quantum Act zum Beispiel auf europäischer Ebene kommt noch. So, also ein Gesetz, was irgendwie den Umgang damit regeln soll. Ich bin ganz gespannt. Momentan sagt man ja, Q-Day ist etwa 2029 und dann können wir so langsam alle unsere alten verschlüsselten Sachen wegschmeißen, Stück für Stück, und neue Sicherheitsebenen einziehen. Ich bin gespannt, ob wir das hinkriegen und wenn ja, ob wir das vor dem Jahr 2038 hinbekommen, wo wir dann wieder ein anderes Problem haben werden. Also es wird alles ziemlich lustig, glaube ich. Aber insofern, also ich sag mal, langweilig wird es uns definitiv nicht werden auf absehbare Zeit und gleichzeitig denke ich auch, wenn wir über all diese Sachen reden, geht es ja immer um die Frage, wird von denen, die es tatsächlich dann verhandeln oder, ich sag mal, die Buchstaben des Gesetzes formulieren, wird von denen verstanden, was sie dort aufschreiben. So, und das gehört einfach für mich zu diesen großen, spannenden Sachen. Es gibt diesen relativ bekannten US-Rechtswissenschaftler, der vor vielen Jahren ganz viel zu Copyright gearbeitet hat, Lawrence Lessig. Der hat Creative Commons zum Beispiel mit erfunden als Prinzip. War da ein ganz wesentlicher Akteur da drin. Der hat mal gesagt, Code is Law. Ja? Und das ist natürlich richtig. Also tatsächlich, wenn es um die Anwendung von Gesetzen geht, dann ist am Ende der Code, der dort steht, die Umsetzung des Gesetzes, also die Anwendung konkret. Denn wenn ich jetzt in den CAA reinschreibe, die Waschmaschine muss Folgendes erfüllen, dann ist das die Umsetzung. Jetzt ist es halt auch andersrum so, Law is Code. Denn ich gebe ja dem Programmierer vor, was dort eben auszuführen ist. Also das ist ganz spannend und da werden wir noch ganz viele Austauschrichtungen sehen. Jetzt mit KI natürlich nochmal auf eine ganz besondere Art, die Diskussionen, die da alle abgehen, werden euch beschäftigen, werden mich beschäftigen, die werden uns alle, glaube ich, noch ganz schön intensiv beschäftigen. Ich für meinen Teil würde sagen, zumindest gehen mir die Themen nicht aus und damit gehen sie euch wahrscheinlich im Podcast auch nicht aus. Da bin ich auch ganz zuversichtlich.
Das würde ich 100% unterschreiben und sage gleichzeitig ganz, ganz lieben Dank, dass du bei uns dabei warst. Wir werden das verfolgen gemeinsam, was da so in der Glaskugel zu finden ist und was dann vielleicht auch schon ein bisschen näher bevorsteht, wozu wir mal wieder hier eine Podcast-Folge machen, wo sich dann wieder unsere Kunden mit beschäftigen, wo du, Falk, dich mit beschäftigst in der Journalistenwelt und uns spannende Eindrücke gibst. Also ganz, ganz vielen Dank auch nochmal für den Blick in die Glaskugel, dass du bei uns im Podcast-Studio warst und wir mal gemeinsam darüber gesprochen haben, wie Regulatorik aussieht, was sie zu leisten imstande ist, was vielleicht auch nicht, was es so für Einblick hinter die Kulissen gibt. Also ganz, ganz lieben Dank an dich.
Danke euch für die Einladung.
Die letzten Worte hat wie immer Marcel.
Ich glaube, ich habe schon eine Idee für unsere 2029 angesetzten Folgen. Wenn dann der Quantum-Tag gekommen ist, würde ich mich ja mal freuen, wenn es da draußen noch jemanden gibt, der aus früheren Ransomware-Angriffen noch seine Images aufbewahrt hat, die er nicht entschlüsseln konnte und sich gedacht hat, ich warte mal ab, bis die Technologie fortgeschritten ist. Und vielleicht gibt es den einen oder anderen da draußen, an dem man das da mal testen könnte. Ich meine, wir haben auch einen Waffenschrank mit archivierten Datenträgern, teilweise von Firmen, die es heute sogar nicht mehr gibt, muss man ehrlicherweise dazu sagen. Mal gucken, was uns das noch in Zukunft bringt, aber ist spannend auf jeden Fall mitzubekommen. Und wenn wir ja heute noch suchen, wofür oder was dich auszeichnet, dann ist das auf jeden Fall die Fähigkeit, dass du mit deinen Themen wirklich ein sehr, sehr breites Portfolio abdeckst und trotzdem zumindest für uns gefühlt so nah dran bist und den ganzen Tag davon berichten kannst. Und das ist definitiv eine Gabe. Das muss man dazu sagen. Danke, dass du Licht in den Behördendschungel, den Journalismus und alles, was da draußen so das Thema Politik, aber auch Informatik und IT-Themen angeht, gebracht hast. Und ich hoffe, wir brauchen nicht nochmal 127 Folgen, um dich nochmal einzuladen, sondern schaffen es hoffentlich etwas eher am Zahn der Zeit zu sein. Ich hatte ja noch die schöne Frage, was die Lobbyistenwelt denn so tut, damit die Waschmaschine nicht unter CAA fällt. Das ist dann eine Geschichte für wann anders. Das müssen wir dann auch nochmal einordnen, wenn es da dann nochmal aktuelle Entwicklungen gibt. Und damit würde ich sagen, wir sind jetzt quasi fast bei der Stunde angekommen. Danke, dass du dabei warst und ihr dürft die Empfangsgeräte jetzt abschalten.
Macht's gut. Ciao.
Das war der IT ist alles Podcast mit Marcel Benzmann und Julius Hölche. Vielen Dank fürs Zuhören. Präsentiert wird der Podcast von der PCO. Die Vermarktung übernehmen Ulf Masseling und Jana Plogmann. Der Schnitt kommt von René von der Haar und Cora Blanken. Und die Musik wird produziert von Markus Nögel. Bis zum nächsten Mal.